Und die höchste Form von Macht ist Autorität, weil dann Menschen komplett etwas freiwillig tun, ohne dass die Person, der sie Macht und Autorität zu schreiben, sie in irgendeiner Form zwingen muss. Sondern man könnte sagen, die antizipieren, die nehmen sogar vorweg, was der andere sich vielleicht wünscht oder denken mit und machen das, weil sie wissen, das ist in seinem oder ihrem Interesse oder in unserem Interesse, wenn man das mal größer macht und nicht so an eine Person bindet. Dann ist das Phänomen Autorität in der Wirksamkeit. Und sobald du anfängst, jemand anderen in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, zu motivieren, Anführungszeichen, zu zwingen, zu loben, zu kritisieren und der macht es nur, um Kritik zu vermeiden oder Lob zu bekommen, dann bist du eben nicht mehr im Bereich Autorität, weil da keine Freiwilligkeit mehr ist. Er erwartet Lob oder Anerkennung oder einen Bonus dafür, dass er etwas tut oder er versucht, Kritik zu vermeiden oder irgendwas anderes zu vermeiden. Und wenn dieser Mensch das nur aufgrund dieser Bedingungen tut, dann sind wir im Bereich Macht und Zwang.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Hallo hier bei Ich wir alle. Wir haben heute ein ganz besonderes Experiment vor und zwar ist das Teil 1 von einem zweiteiligen Podcast, den wir mit Frank Baumann-Habersack führen. Er ist Wissenschaftler und beforscht transformative Autorität und hat uns auch ganz abgefahrene Sachen erzählt, wie er das beforscht hat und dass ihm die Multiperspektivität immer ganz wichtig war. Und so haben Susanne und ich uns gedacht, Mensch, das machen wir doch jetzt auch. Wir machen zwei Podcasts, ohne uns abzusprechen, haben die aufgenommen. Ja, und jetzt kommt heute die erste Folge mit mir und Frank und nächste Woche die zweite mit Susanne und Frank.
Ja, weil wir wollten wissen, wer wird Frank, ein profunder Wissenschaftler mit einem ganz wichtigen Thema dieser transformativen Autorität, wie wird der in einem anderen Kontext, im Kontext mit Martin und im Kontext mit Susanne? Denn Frank selbst sagt immer, ich bin nicht, ich werde. Und wir finden das einen wunderbaren Ansatz, sich selbst dabei zuzuschauen, wie wir werden mit anderen Menschen. Und deswegen haben wir die Idee gehabt, zu sagen, wir lassen Frank einmal mit Martin und einmal mit mir sprechen, ohne zu wissen, was wir ihm fragen werden.
Und ist ganz spannende Reise gewesen, auch für uns. Aber jetzt geht's los mit der ersten Folge, das Gespräch mit Frank.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Frank Baumann-Habersack zu begrüßen. Hallo Frank.
Hallo Martin.
Frank, du bist Sozialwissenschaftler, Autoritätsexperte und Berater für die Themen transformative Autorität, über die wir heute sprechen, im Kontext von Führung, Macht und Konfliktbewältigung. Und ich habe auch schon gesehen, also ich habe schon andere Podcasts zu Macht gemacht mit Konstanze Buchheim. Und ich habe jetzt gelernt, dein Doktorvater oder einer der Betreuer für deine Doktorarbeit ist Georg Müller-Christ, auch von der Universität Bremen. Mit denen hatte ich auch schon Podcasts und da gibt es schon interessante Parallelen. Und ich habe neulich bei dir eine Fortbildung besucht, die ich total interessant fand, weil ich glaube, dieses Thema Autorität ist super relevant für uns. Und auch Gedanken dazu, wie wir Autorität und Macht vielleicht auch anders erkennen und beschreiben können. Jetzt hast du ja eine Doktorarbeit geschrieben. Wie heißt die eigentlich?
Ich muss da immer mal selber nachgucken. Also die heißt Transformative Autorität in der Führung. Das ist der Haupttitel, eine systemische Studie zum Potenzial transformativer Konfliktbearbeitung. Und der Untertitel, den finde ich fast interessanter, der heißt Theoretische Grundlagen und praktische Implikationen zur Erneuerung von Führungsbeziehungen. Und dieses Erneuerung von Führungsbeziehungen, das ist mir fast am wichtigsten daran.
Das ist ja auch interessant. Es ist ein Beziehungsthema, also wie wir miteinander als Menschen in Beziehung gehen und diese Beziehung als sinnvoll begreifen. Und jetzt hast du auch einen Background, zum einen ganz traditionell Bankkaufmann, Betriebswirt, Arbeitswissenschaftler, ja, was man denn so alles im Leben macht, aber bist auch in systemischer Familientherapie ausgebildet, Supervision und hast auch viele andere Ausbildungen. Wie ist denn dein Weg so gewesen und warum ist dieses Thema transformative Autorität zu dir gekommen?
Also das kann ich nur im Nachhinein rekonstruieren, genau weiß ich es auch nicht, aber das ist ein Versuch, Dinge zu erklären, die vermutlich sich irgendwie gar nicht erklären. Sie sind halt so irgendwie gekommen. Also das wäre die ehrlichste Antwort. Jetzt mal rekonstruiert. Ich würde sagen, ich habe natürlich durch meine Herkunftsfamilie, aber auch durch insbesondere die Grundschule, wurde ich sehr früh mit Macht oder insbesondere in der Grundschule Autoritätsthemen konfrontiert. Manchmal sage ich so, ja, am zweiten Tag, so wird berichtet, wollte ich schon nicht mehr zur Schule gehen in der ersten Klasse. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, für Eltern jetzt gerade nicht so cool. Und ich hatte tatsächlich sehr viele Probleme. Das wird jetzt zu weit führen, ist ja keine Therapiestunde hier, aber letztendlich, man könnte sagen, ich bin durch Probleme sehr früh mit dem Thema Autorität, Machtmissbrauch, Gewalt konfrontiert worden. Und wie es so ist, und das ist ja das Tolle an uns Menschen, die Probleme führen in der Regel dazu, zumindest haben sie bei mir dazu geführt, dass ich irgendwie mich auf einen mehr unbewussten Lösungs- und Heilungs- oder Entwicklungsweg begeben habe. Also das natürlich als Kind denken, machst du dir ja keine analytischen Gedanken drüber, aber das ist ja retrospektiv jetzt betrachtet ein Erklärungsversuch. Und so kam es, dass ich dann insbesondere, ich bin ja, hast ja gesagt, ich bin Bankkaufmann, das heißt, ich habe BWL studiert, wurde dann mit den klassischen Ideen von Macht, Finanzsystemen und so weiter sozialisiert und war dann auch in der Bank tätig und war dann auch so, habe Assessment Center für Führungskräfte gemacht, also Potenzial, hat der Kerl Führungspotenziale oder nicht. Und da wurde ich, könnte man sagen, in eine traditionelle Idee von Autorität und Macht und Hierarchie sozialisiert. Und das war für mich irgendwie passend. Aber ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas passt da nicht. Aber das konnte ich gar nicht erklären. Und dann habe ich eben aufgrund meiner biografischen Erfahrung, bin ich auf das Thema Systemtheorie, Familientherapie gekommen, habe dann eine Ausbildung gemacht, Eigentherapie und so weiter. Also all das, was so zu einer guten Fort- und Weiterbildung gehört in dem Bereich. Und da ist mir dann erstmal bewusst geworden, was eigentlich so das Thema Macht und Autorität und der Missbrauch und die Gewalt mit mir und meiner Biografie zu tun hatte und was mich da überhaupt treibt dran. Und der fundamentalste Wandel oder die fundamentalste Erkenntnis war, als ich begann, das Konzept der neuen Autorität kennenzulernen als Vater, also habe zwei Kinder und als die noch in der Vorpubertät waren, also es reicht jetzt schon auf 2008 zurück, mittlerweile sind die erwachsen. Da hatte ich diesen Ansatz der sogenannten neuen Autorität nach Heim Oma und Aris von Schlippe in die Hände bekommen als Vater, weil ich einfach eben anders, naja, mit meinen Kindern oder mit unseren Kindern umgehen wollte. Und als ich dann diese Bücher las, dachte ich, weil ich damals auch schon Führungserfahrung hatte, ich war noch in Unternehmen mal angestellt, dachte ich, ob da jetzt Eltern und Kinder steht oder Erziehende und Jugendliche, da könnte auch stehen Führungskräfte und MitarbeiterInnen. Und da war klar, ich muss dieses Thema auf Führung übertragen, weil das eben ein Haltungsansatz ist und eben nicht die 17. Checkliste und noch eine Methode und so weiter, die ich ja selbst auch als Führungskraft erlebt hatte oder als Mitarbeiter, der geführt wurde. Und die waren alle nicht schlecht, aber die haben das nicht wirklich vorangebracht. Und das war 2008 der Fall. Und über die Bucherstellung, 2015 kam dann die erste Auflage meines Buchs raus mit neuer Autorität in Führung. Diese, sagen wir mal, hauptsächlich 5 intensiven Jahre des Buchschreibens, was ich ja nebenberuflich gemacht habe, weil ich da freiberuflich schon als Organisationsberater tätig war und Mediator. Diese 5 Jahre, das war wie so ein Augenöffnen, wo ich erkannt habe, ach, daher kommt das, ja. Deswegen beschäftige ich mich schon so lange mit dem Thema Autorität, ohne es zu wissen. Und der Ausgangspunkt war, das würde ich hauptsächlich sagen, die Erfahrung in der Schule. Ja, und der Missbrauch, gar nicht mal, ich würde gar nicht sagen, dass die Lehrerin, und da gender ich jetzt auch mal bewusst, weil es eine Frau war, weil das spielt ja jetzt keine Rolle, aber für die Bezeichnung finde ich es nochmal wichtig, nicht als Schuldzuschreibung, aber es zeigt auch, dass natürlich auch andere Geschlechter, häufig wird das ja Männern zugeschrieben, aber natürlich ist es geschlechtsunabhängig, wie man Autorität und Macht auch missbrauchen kann. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, kriegt man eh nicht mehr raus. Aber dieses Ausnutzen einer Autoritätsfunktion, das war letztendlich, würde ich sagen, in der Nachbetrachtung mein Antrieb und bleibt es auch weiterhin, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, da fühle ich dich total, weil auch ich habe den Rebell in mir, der gesagt hat, das macht ja nie wieder mit mir. Ne?
Auch in der Schule oder
wo kam dein Rebell? Ja, okay. Ja. Ich glaube jetzt auch gar nicht so, man könnte sagen, oh, was ist denn so Schlimmes passiert, das vielleicht nicht. Ja, aber auch diese Ohnmacht, bei mir waren es katholische Jugendschule, ja, diese Zumutung einfach so hinzunehmen. Ja, und dieses Unrecht zu fühlen, also bei uns wurden noch Kinder geschlagen. Du sitzt als Junge daneben, da muss einer nach vorne kommen, kriegt Ohrfeigen, weint und setzt sich wieder neben dich. Dein Herz ist gebrochen, du willst den trösten, kannst es aber nicht. Ja, und weißt, das war jetzt gemeint von dem Lehrer und machst die Faust in der Tasche. Ne? Also diese Situation.
Schrecklich.
Und genau, und dir fehlen die Vorbilder, dass einer mal was sagt. Und das, glaube ich, ist schon auch so eine Ohnmacht, wo ein Teil sich eben verschließen musste, weil kein Platz da war. Und das würde ich auch bei mir sagen, dass das so ein Treiber ist, nee, wir müssen die Welt besser machen. Also die Rückseite davon, da hinzuschauen, weil es bitter auch war, ja. Also diese Erfahrung zu machen.
Ja, Gewalterfahrung. Dann auch
genau.
Unfreiwillig Zeuge sein zu müssen. Also die Würdeverletzung passiert, was dann zusätzlich noch deine eigene Würde verletzt, weil du die Ohnmacht spürst. Ja? Also es ist ganz schrecklich, glaube ich.
Und diverse Entblößung und Beschämungsspiele in die Ecke stellen, rausgehen, Spitznamen bekommen. Also uns hat der Lehrer allen Spitznamen gegeben. Wo du denkst, habt ihr einen Hau, ne? Aber war normal und sehr unbewusst. Ne? Und da zu sehen, wo kommen wir eigentlich her? Ich sage das meinen Kindern manchmal, du weißt nicht, wo ich herkomme. Aus was für einer verbretterten Welt, weil es hat sich ja schon einiges gebessert. Stelle ich mal so fest.
Ne? Dumm Glück.
Und gleichzeitig sitzen wir ja noch heftig zwischen den Stühlen, was das Thema Macht angeht und Autorität. Und da finde ich deine Arbeiten super spannend. Und jetzt hast du mir auch schon gesagt, Mensch, du hast mit Müller-Christ zusammengearbeitet, der aus der Aufstellungsarbeit kommt und hast auch sehr unkonventionelle oder postkonventionelle Methoden benutzt bei deiner Art zu forschen.
Möchtest du ein bisschen, dass ich was zu erzähle?
Ja.
Das ist tatsächlich, ich bin so tief dankbar, dass ich auch durch Zufall, das war ja alles gar nicht ein Plan, dass ich mit Ende 40 nochmal meinen Beruf wechsle. Das kam auch durch Krisen, Irrung und Wirrung zustande. Und dann, weil ich Georg auch schon im Vorfeld kannte, war dann der Punkt, ja, ich habe ein Angebot bekommen, dazu zu promovieren, zu diesem Thema neue oder transformative Autorität. Und dann war die Frage, ja, wo mache ich das, an welcher Uni? Und dann sagte Georg, ja, dann mach's doch hier bei mir. Und weil er auch das Thema schon kannte und wir kannten uns und wussten, wir sind offensichtlich sehr gut arbeitsfähig miteinander. Und das ist auch ein relevantes Thema für das Thema Nachhaltigkeit. Denn woran liegt denn auch, dass nachhaltige Prinzipien in der Wirtschaft beispielsweise, im Management, in der Führung nicht vorankommen? Naja, weil es bestimmte Machtstrukturen gibt, Herrschaftssysteme, die kein Interesse daran haben, dass sich da was wandelt, weil für die ist alles gut. Deswegen bin ich überhaupt an diesen Lehrstuhl gekommen. Jetzt hatte ich natürlich auch mit Bremen schon engere Kontakte zuvor, mich da sehr wohl gefühlt. Und das, was ich so schätze an diesem Lehrstuhl, ist, dass das wirklich im besten Sinne der Wissenschaft eine offene Forschungshaltung ist. Das heißt, es gibt keine Vorgabe, wie du jetzt speziell forschen musst. Hauptsache, du arbeitest sauber nach wissenschaftlichen Kriterien. Also du bist nicht methodenmäßig eingeschränkt, du bist nicht konzepttheoriemäßig eingeschränkt, sondern du musst es halt begründen, du musst es argumentieren und dann hast du den Raum. Und das ist ja fast ein Jackpot für ForscherInnen, so frei forschen zu dürfen. Und natürlich habe ich mich intensiv auch mit Aufstellungen ja aus der Familientherapieausbildung, Skulpturarbeit, Virginia Satir, psychodramatische Arbeit und so weiter Hellinger Ausflüge und so weiter, also Familienstellen und so weiter. Also ich komme ja auch aus einer anderen Zeit noch und habe so diese Entwicklung miterlebt und fand das, was Georg entwickelt hat, großartig, weil es eine, und die ist ziemlich herausfordernd, diese Arbeit, obwohl sie so simpel wirkt, weil sie versorgt dich systematisch mit Irritationen, für die du noch nicht sofort eine Erklärung hast. Und das ist ja genau, was Wissenschaft treiben sollte, zumindest wenn sie eine Art Grundlagenforschung ist, wenn sie nicht nur beweist, sondern wenn sie Dinge versucht, neu, was auch immer neu ist, kann man auch wieder darüber diskutieren, oder neuartig, sagen wir es mal so, ein bisschen vorsichtiger formuliert, wenn sie neuartige Facetten, du merkst schon, ich bin sehr vorsichtig im Sprechen, weil was ist schon neu wirklich?
Und der Wissenschaftler in dir.
Da kommt der Wissenschaftler schon durch, genau.
Da hat der Marketer in mir es manchmal einfacher.
Ja, das ist alles gut. Wenn ich die Beraterrolle habe, kann ich auch anders reden. Aber jetzt bin ich mal hier in der wissenschaftlichen Seite und da kann man wirklich sagen, das ist ein neuartiges Facetten vielleicht, die wir rausbekommen. Mhm. Aber wie kriege ich die denn raus? Wie bekomme ich die raus? Und die bekomme ich eher nicht raus mit herkömmlichen Methoden, mit herkömmlichen Forschungsdesigns, sondern ich brauche irgendwie einen anderen Ansatz, der solche Irritationen erzeugt, wo ich erstmal auf die Suche gehen muss nach Thesen, die aber noch nicht beweisbar sind, weil das ist ja eine These gerade dadurch, dass ich sie erstmal vollziehe. Und dazu kam es, dass ich dann diese Erkundungsaufstellung als qualitative Forschungsmethode von Georg kennengelernt habe, angewendet habe und ich habe das eingebettet in ein transformatives Forschungsdesign, weil mir klar war, da kommt der Supervisor wieder in mir durch, ich kann ja nicht eine Forschung zur Transformation machen, aber das Forschungsdesign ist linear und nicht transformativ. Ja, dann bekomme ich vermutlich lineare, nicht transformative Erkenntnisse. Oder ich simuliere eine Form von Transformation, aber dass da wirklich was Transformatives entstehen kann, kann ich vielleicht gar nicht erkennen, epistemologisch beispielsweise oder methodologisch, ein bisschen Fachslang, sondern ich brauche die geeigneten, sag mal, Denkmodelle dafür. Und da bin ich auf ein Forschungsdesign gekommen aus Amerika, das ist das sogenannte Transformative Mixed Methods Design, also insbesondere bei komplexen Fragestellungen haben sich Mixed Methods, also das ist die Kombination von verschiedenen Forschungsmethoden. Man kann qualitativ-qualitativ mischen, unterschiedlich, man kann qualitativ-quantitativ mischen. Und ich habe qualitativ-qualitativ gemischt, habe also die Erkundungsaufstellung genutzt und jetzt kommt es. Das, was das Transformative daran ist, im Sinne der machtsensiblen Forschung, ich habe diejenigen, die ich untersuche oder beforsche, die sind zu Co-ForscherInnen geworden. Das heißt, ich habe 12 Menschen generiert, eine Einladung offen ausgesprochen, haben sich irgendwie 23 oder 32 Leute, glaube ich, drauf gemeldet. Und dann habe ich einfach per Zufallsgenerator aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 12 Menschen ausgewählt, die jeweils eine Seite der Führungsbeziehung repräsentieren. Also es ist nicht ein Führungspaar aus dem gleichen Unternehmen, aber ich habe immer die Perspektive MitarbeiterInnen, Führungskraft. Und ich habe immer die männliche und weibliche Perspektive drin, weil das Thema transformative Forschung bedeutet in Bezug auf Macht, dass ich machtsensibel gucken muss und möglichst an Diskriminierungsfacetten, an Bias in der Forschung arbeite. Und das gibt es Studien dazu, dass die Diskriminierung, zumindest in Deutschland, gibt es eine Studie aus Deutschland, sogar vom Arbeitsministerium, glaube ich sogar, muss ich mal genau rausgucken, dass eben Frauen, ach, wie erstaunlich, diskriminiert werden in Bezug auf Arbeit und Führung und Zusammenarbeit. Und das war eben wichtig, das abzubilden, dass eben die, die nicht gehört werden oder marginalisiert werden, an dem Beispiel jetzt die weibliche Perspektive, dass die aktiv mit in dem Forschungsprozess dabei ist. Und diese Co-ForscherInnen, die haben auch dazu beigetragen, Fragen mitzuentwickeln, die ich gestellt habe. Es waren also nicht nur meine, sondern da haben auch deutliche Veränderungen nochmal stattgefunden über Pre-Tests und so weiter. Das heißt also, es war schon, könnte sagen, Co-Kreation und Co-Führung im Forschungsdesign, was natürlich nie Bias ausschließt, aber es minimiert sie oder es macht sie besprechbar oder es macht ein Licht da drauf. Und so bin ich eben in Bremen unterwegs oder habe das jetzt abgeschlossen und warte jetzt noch auf meinen Termin, wenn ich das nochmal vorstellen kann in der Verteidigung oder im Kolloquium und dann, ja. Dann geht's ja erst los, sagte mal jemand zu mir. Ja, also danach geht ja eigentlich erst die Forschung los.
Ich finde das sehr spannend, dass du also den Beobachter des Beobachters gleich eingebaut hast. Also dich selber zum Objekt der Betrachtung gemacht hast. Ja, man nennt es ja dann die vierte Perspektive und die dann ja auch erst in postkonventionellen Haltungen auftaucht, wo man sagt, ich schaue ja auch durch ein total subjektives Fenster. Und wenn ich mich nicht zum Thema mache, was ja den ganz vielen Wissenschaftlern schwer fiel, ne? Also viele der Wissenschaftler, wenn man mal so hört, waren unglaubliche Rechthaber. Auch aus der Ich-Entwicklung fand ich auch interessant, diese Background-Stories dann zu hören, dass denen das noch schwer fiel. Und du hast ja auch eine schöne Unterscheidung, die ich sehr einprägsam fand, eben die lineare Perspektive, die wir so gewohnt sind aus dem rationalen Denken, und die nicht-lineare Perspektive, die ja noch ergänzt, die eben noch neue Aspekte aufwirft und eben multiperspektivisch sein kann.
Genau, und das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt im Bereich Transformation, die ja, ich habe gestern nochmal einen Blogpost verfasst für meinen Blog und da habe ich nochmal geschrieben, die ist ja nicht neu, aber sie bringt immer wieder Neues. Weil die Transformation ist das Evolutionsprinzip dieser Erde. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir die jetzt erstmal erfinden müssten, sondern die ganzen, insbesondere die Biologie, hat die Prinzipien der Evolution oder Transformation oder größer eingebunden der Metamorphose ja längst dechiffriert. Wir wissen in Anführungszeichen, also wissen bitte aktueller Stand des Irrtums, wir wissen, wie das funktioniert halbwegs. Und jetzt ist nur die Frage, wie gucken wir denn, mit welchen mentalen Landkarten gucken wir denn auf Transformation? Und wenn uns nicht bewusst ist, wenn wir beim Thema Bias, Sozialisierung, wie auch immer du das nennen willst, wenn uns aber nicht bewusst ist, dass wir durch eine Industriekultur und auch durch eine rigide, autoritäre Form von Macht, das ist eigentlich gar keine Autoritätsform, aber eine Machtform, in Linearität gezwungen werden. Also wenn du dir meine Diss anguckst, die musste linear erstellt werden, weil das noch das Kriterium ist. Ja, hast du eine Gliederung, 1.1. Eigentlich ist diese, das zeige ich in meiner Dissertation auch, die übrigens ein Open Access Buch wird, ein E-Book. Das heißt also, das ist öffentlich verfügbar dann ab nächstem Jahr. Kann man sich auch durchlesen. Eigentlich ist das eine Form von Rhizom. Das heißt, natürlich gibt es Verbindungen und Strukturen, die sind aber nicht linear, sondern sie sind multilinear oder vielfältig oder nicht linear oder wie auch immer du das beschreiben willst. Und diese Perspektive mit einzubringen, die ist so zentral für Transformationen, weil sonst linearisieren wir wieder Transformationen, was dann eben nicht mehr Transformation wird, sondern nur Veränderung oder Optimierung oder Reproduktion, aber auf einem anderen Level. Ja. So, also wir können darüber nichts Neues hervorbringen. Und das ist ja auch Georg Müller-Christs Ansatz. Wie kommt denn das Neue in die Welt? Ja, über Irritation und Nichtlinearität und Träume und Intuition. Und wenn man sich, du hast ja auch schon WissenschaftlerInnen und ForscherInnen angesprochen, viele haben ja Dinge geträumt und haben das danach, haben gesagt, das ist ein Traum, den teste ich jetzt mal. Und darüber sind sie überhaupt draufgekommen. Das war nicht linear, wie die Durchbrüche häufig, die zentralen Durchbrüche in Wissenschaft kamen. Oder es waren Fehler oder Probleme oder Konflikte in Experimenten. Es war eben nicht linear. Es waren Koinzidenzen, es waren Zufälle. Da entsteht Neues an diesen Rändern. Dieses Prinzip mit Nichtlinearität zu übersetzen, das zu kultivieren, das als gleichwertig zu Linearität zu sehen in unserer Welt, das ist sicherlich ein
Ja, das finde ich auch interessant. Also Rhizom, ja, was ja so mehr so die Ingwerknolle ist, die sich überall mal ausbuchten kann, man weiß aber nicht so genau wo, ne? Im Gegensatz zu der Linearität. Ich kenne das Dilemma auch mit der Arbeit, natürlich mit dem Modell der Haltung, was irgendwie linear wirkt, ja, weil du sagst, dann kommt die eine, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste, die aber natürlich einmal alle in ihrer Gleichzeitigkeit stattfinden. Und in denen wir uns auch bewegen, wie in so einem Meer, ja. Und gerade bezogen auf Macht, da kennen wir ja alle diese selbstorientierte Macht, patriarchal, es geht um mich, die dominante Kontrolle, ja, die wir jetzt ja gerade erleben, ja, einer, der alles bestimmt, der die anderen mit Zwang unterdrückt. Wir kennen alle auch noch die Feudalstrukturen, du hast es gesagt, Hierarchie, und die sind auch in uns eingewoben. Dass wir alle denken, Privilegien sind normal. In jeder Firma ist es normal, dass die Topspitze, was weiß ich, Privatflugzeug hat, dann Businessklasse, dann Economy, dann Bahncard, dann komm klar. Also, dass wir das Privilegiendenken noch in uns drin ist. Obwohl wir vielleicht auch so diese Macht der Experten kennen. Ja, da muss einer Bescheid wissen, da müssen wir mal einen Ausschuss machen, eine Analyse machen. Schon wieder ein anderer Umgang mit Macht. Oder das, wo wir ja so hauptsächlich drin hängen, diese Meritokratie von Macht. Also der, der es kann, ne, wer es schafft, der kriegt dann auch die Macht, also so das Charisma und wenn du gebildet genug bist, die aber dann noch den Blindspot hat, dass wir gar nicht die gleichen Ausgangsmöglichkeiten haben, ja, wo du ja immer noch so eine Art Hierarchie drin hast und dann vielleicht das, was du jetzt auch ansprichst, partizipative Methoden, wo wir ja vielleicht auch so in neuartigen Aushandlungsprozess kulturell drin sind. Und was du beschreibst, geht ja noch weiter, ja. Das Transformative, weil du auf die Systeme auch noch drauf schaust.
Genau. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil das wird häufig oder kann, nee, es wird nicht häufig, ich glaube, dass, wenn man ein bisschen liest, erzähle ich das ja auch so wie jetzt auch. Und deswegen bin ich auch dankbar für die Einladung. Das übrigens nochmal schönen Dank für die Einladung. Ich habe gar nicht gesagt, das Transformative lehnt ja Hierarchie nicht ab. Ja, sie sagt nur, und das ist ja eine Wertehaltung der transformativen Autorität, die aus der neuen Autorität nach Heim-Ohm und Arist von Schlüter kommen, die ja die Wurzeln haben in Gandhis und Martin Luther Kings und Gene Sharps gewaltfreien Bewegungen, die ja gesellschaftliche Bewegungen sind, um Missstände, Missbrauch, demütigende Machtstrukturen und Hierarchien zu wandeln im Sinne von Gleichwertigkeit, nicht Gleichheit. Und diese Idee steckt, und deswegen ist auch dieser Begriff transformativ so wichtig, er steckt da drin. Also letztendlich könnte man sagen, er ist eine kleine Facette, ein Mini-Mosaiksteinchen, was weiter die Geschichte fortschreibt, die diese großen Menschen und die vielen Menschen um diese schillernden Gestalten, so würde ich das jetzt mal sagen, da waren ja viele dran beteiligt. Allein wenn man den Salzmarsch mal nimmt von Gandhi, das war ja nicht Gandhi selbst, der gelaufen ist. Es waren ja ganz viele Menschen. Also all diese Menschen, die auch vor unserer Zeit, bevor wir existiert haben, schon daran gearbeitet haben, an diesem Feld, diesem Meer hast du beschrieben. Ich bezeichne das als Feld, weil ich aus Feldtheorien komme, weniger aus der Systemtheorie, auch wenn ich systemtheoretische Ansätze nutze. Aber ich finde es hilfreicher für Erklärungen mit Feldtheorien in dem Aspekt zu arbeiten. Dieses Feld arbeitet daran, Hierarchien zu wandeln, dass es sowohl eine Über- und Unterordnung gibt, aber auch eine Nebenordnung, also das Heterarchische. Und das Rhizom geht ja noch weiter, wenn man von Deleuze und Guattari guckt, die ja Rhizom geschrieben haben, die französischen Philosophen. Das ist auch Teil meiner Dissertation, dieses Konzept nochmal anzuwenden. Das sind vielfältige Ordnungen und die werden kultiviert, aber es gibt da kein ich bin mehr wert als du oder du bist weniger wert als ich, sondern es ist eine Nebenordnung, eine Gleichwertigkeit in hierarchischen Unterschieden, um überhaupt Struktur und Ordnung in solche komplexen Systeme und Felder reinzubringen, weil ansonsten entsteht tatsächlich Chaos und das geht eine kurze Zeit und ist wichtig für Entwicklung, aber wenn nur Chaos entsteht, das gibt es in der Natur auch nicht. Es stellen sich immer wieder Ordnungsstrukturen ein und das ist die Idee des Transformativen. Also könnten sagen, gewalttätige Macht und unterdrückende Ordnungsstrukturen, die es gibt, du hast Privilegien angesprochen, das ist sowas, die in Wandel zu bringen für neue Ordnung, die auch mit Führung und Folgen arbeiten und so weiter, aber eben auf Gleichwertigkeit, wo Menschen inklusiv ihren Platz haben, wo wir Ökosysteme haben, wo auch unterschiedlichste Dinge eine Koexistenz haben können und sich nicht bekriegen und so weiter. Das sind diese Aspekte davon.
Das finde ich ganz wichtig, weil ich auch meine Darstellung über die Jahre geändert habe von dem Modell der Haltung, dass jetzt immer die nächste Haltung die vorherige inkludiert, dass sie da drin enthalten sind. Ja, und es gibt ja eine gesunde Form, ich sag mal, der dominanten Kontrolle. Ich nehme mal das Beispiel vom, ich war mal am Rettungswagen. Ne? Ist immer gut, wenn der Arzt dann allen sagt, was sie zu tun haben, wenn es schnell gehen muss. Und es gibt gesunde Formen der Hierarchie, es gibt eine gesunde Form der Expertenautorität oder also es gibt die eben den Schatten anerkennen. Ja, und sich selbst zum Thema der Betrachtung machen können, also sich in Frage stellen können. Und es ist eben nicht entweder oder. Ne? Und da bin ich auch in eine Falle gelaufen, worauf du mich aufmerksam gemacht hast, dass ich gesagt habe, naja, es gibt ja das Autoritäre, das Antiautoritäre, dann ist das These, Antithese und das Transformative wäre die Synthese. Und da hast du gesagt, nee, das ist anders.
Genau, so ist es nicht. Und das wird häufig genannt und das ist auch ein Zeichen dafür, in welchen Denkschablonen wir denken, weil wir das gelernt haben in Dialektik, ne? These, Antithese, Synthese. Und auch hier muss ich wieder sagen, es geht ja nicht darum, Dialektik abzuschaffen. Kannst du sowieso nicht. Nur es geht darum, was ist denn mein Ziel? Was möchte ich denn? Und wenn ich Transformation möchte, wird mir möglicherweise an bestimmten Punkten Dialektik nicht weiterhelfen. Sondern ich brauche erstmal, da werden wahrscheinlich einige sagen, ne, es braucht irgendwie was ganz anderes. Das hört sich doch nach Tetralemma an oder sowas. Ja, ja, es geht in diese Richtung. Also Transformation bedeutet ja, dass ich einen grundlegenden systemischen Wandel habe. Und das bedeutet eben auch in der Erkenntnisstruktur einen grundlegenden systemischen Wandel. Dass ich also auch diese Denkstrukturen verlasse und eine neue Systemgestalt bilde. Und das, was ich ja immer gerne nenne, das ist auch in der Literatur genannt, was ist denn Transformation? Ja, die Raupe und der Schmetterling, Kaulquappe und der Frosch und so weiter. Da finden sich natürlich noch Spuren der Kaulquappe irgendwo im Frosch, wenn man da reinschauen würde. Oder du siehst wahrscheinlich beim Schmetterling auch noch Spuren, auch der Raupe tatsächlich. Nur der Frosch oder der Schmetterling, die haben andere Funktionen, die haben eine andere Gestalt. Das ist nicht wirklich eine Mischung von irgendwelchen Raupenarten oder so. Das ist es nicht. Es ist wirklich eine Verwandlung. Und so ist das auch mit der transformativen Autorität zu verstehen. Denn das Autoritäre und Anti-Autorität, die Mischung, das ist autoritativ. Und autoritativ bleibt auf einer, kann man sagen, erkenntnistheoretischen Ebene, hält das die alten Hierarchiestrukturen aufrecht. Die hinterfragt das nicht. Die macht es netter, partizipativer, aber sie hinterfragt nicht die grundlegende Struktur. Und Transformation bedeutet, ich hinterfrage sogar die grundlegende Struktur. Und jetzt kommt das, was ich so schätze an der Uni Bremen, an Georgs Lehrstuhl, dass du dort die Möglichkeit hast, die wissenschaftliche Freiheit ganz anders zu denken, Dinge hervorzubringen, die du erstmal noch nicht erklären kannst, wo du dich auf die Suche machst, könnte das denn so sein? Also du erlaubst dir zu denken, könnte denn das auch anders sein? Mhm. Und das ist eine ganz andere wissenschaftliche Herangehensweise, als deduktiv beispielsweise zu arbeiten und die alten Autoritätstheorien fortzuschreiben und so weiter. Das fällt einem total schwer, da frei zu denken, auch als Wissenschaftler, weil das primet dich ja. Du denkst ja, dass, wenn das die Größen gesagt haben, dann hinterfrage ich das vielleicht besser nicht. Wer bin ich schon? Mhm. Na klar, wer bin ich schon? Das stimmt. Ja, also wir sind auf der wissenschaftlichen Ebene, gibt es ja diesen Begriff, ich bin der Zwerg oder wie heißt das, der Zwerg auf den Schultern eines Riesen, das stimmt. Ja, also das ist schon wirklich neu. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir den Mut haben, auch ganz anders zu denken. Und ja, vielleicht haben wir uns dann geirrt, vielleicht sind wir in der Sackgasse, aber überhaupt erstmal in diesen Weg zu gehen, das ist die Qualität dieser erkundenden Forschung, so würde ich das sagen. Und das ist ein Ergebnis, da ist die transformative Autorität daraus entstanden. Also das Autoritäre, Anti-Autoritäre und Autoritative zurückzulassen, in einen Wandel zu bringen und eine Gestalt zu bilden, die ich dir auch noch nicht genau beschreiben kann. Das heißt also, ich habe zwar Konturen, die jetzt entstehen, über die sprechen wir auch schon. Ob das die finalen sind, ich vermute eher nicht, sondern das wird sich jetzt über den Prozess der weiteren Forschung, der Praxis, des Austausches mit Menschen wie dir und vielen anderen, wird sich diese Gestalt irgendwann immer mehr herausbilden. Das heißt also, man könnte sagen, auch die transformative Autorität selbst ist gerade noch im Wandelprozess. Die ist noch nicht abgeschlossen.
Ja, ich sehe es natürlich durch meine Brille, ne? Und in meiner Brille kommen immer Haltungen raus. Das ist das Dilemma, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Mhm, dann hast du es eben auch immer vor der Nase. Aber ich fand, dass du ja genau diesen Übergang ins Postkonventionelle beschreibst und der uns ja gerade hindert, Dinge machen zu können, also machtvoll zu sein an vielen Stellen, obwohl wir es wissen. Obwohl das Wissen da ist, ja, Klima, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Bauindustrie, habe ich gerade darüber gesprochen mit Nathalie Rover. Ja, also alles Dinge, die gesellschaftsgestalterisch relevant sind, von denen wir wissen, dass sie anders in Wirkung kommen könnten, auch Ideen haben, wie es sein könnte, aber wo etwas scheitert. Und was ich unglaublich charmant fand bei deinen Ausführungen, ist diese Gegenüberstellung von Gewalt als die Größe, die letztendlich Machtlosigkeit und Ohnmächtigkeit repräsentiert und keine Form mehr von Macht ist. Ja, also das finde ich ein ganz wichtiges Bild. Und Autorität als höchste Form der Macht.
Und da kommt gar nichts von mir, sondern da habe ich mich wirklich auf große Denker bezogen und deren Arbeiten trage ich weiter oder führe die fort, weil ich das so schätze. Und natürlich wird häufig eine Hannah Arendt genannt, die das auch schon rausgearbeitet hat. Ja, also ich öfter mal auch schon zitiert, so sinngemäß, wo Befehl nicht mehr gehorcht wird, ist Gewalt zwecklos. Dann sind wir genau in diesem Bereich, wenn dir jemand irgendwie eine Waffe auf die Brust hält und sagt, mach das, und du sagst, das mache ich nicht, ist mir egal, dann töte mich doch einfach, dann bricht ja die Macht in sich zusammen. Dann ist derjenige ohnmächtig, weil er muss es entweder oder sie muss es entweder selbst tun mit ihrer Waffe oder kann sich nicht verwirklichen, kann nicht wirksam sein durch andere. Und das ist die Machttheorie, auf die ich mich beziehe, von Byung Chul Han, die ich so hilfreich finde, weil sie konstruktivistisch anschlussfähig ist. Sie ist anschlussfähig an die großen Denker und Denkerinnen wie Hannah Arendt beispielsweise. Und er präzisiert es nochmal. Und er sagt, dass Macht letztendlich eine Form ist, dass Menschen, sie machen etwas freiwillig für andere. Deswegen ist Autorität eine Form der freiwilligen Zuschreibung. Und Macht hat das Interesse, im Vergleich zu Einfluss, durch andere durchzuwirken. Ja, also Macht möchte sich ausweiten. Macht hat eine Flächentendenz. Deswegen nutze ich auch Feldtheorien, weil man das flächenmäßig gut erklären kann. Macht hat das Bestreben, sich auszuweiten, ihren Einfluss, ihr Wirken auszuweiten, und zwar durch andere hindurch. Weil dadurch kommt die Weite, die Vielfalt sozusagen. Ja. Die Bedingung ist aber, dass diese beiden Menschen, die in einer Machtbeziehung sind, wenn man jetzt das mal erstmal auf zwei, auf eine Dyade bezieht, das kann man aber auch auf eine Gruppe beziehen, dass diese Menschen miteinander, Han sagt, dass die miteinander verschränkt sind. Also das heißt, die müssen eine intensivere Form von Beziehung haben. Eine lose Kopplung reicht da nicht. So, und dann aus diesem, was könnte man sagen, ist auch ein Mini-Transformationsprozess, entsteht aus Einfluss Macht. Und die höchste Form von Macht ist Autorität, weil dann Menschen komplett etwas freiwillig tun, ohne dass die Person, der sie Macht und Autorität zu schreiben, sie in irgendeiner Form zwingen muss. Sondern man könnte sagen, die antizipieren, die nehmen sogar vorweg, was der andere sich vielleicht wünscht oder denken mit und machen das, weil sie wissen, das ist in seinem oder ihrem Interesse oder in unserem Interesse, wenn man das mal größer macht und nicht so an eine Person bindet. Dann ist das Phänomen Autorität in der Wirksamkeit. Und sobald du anfängst, jemand anderen in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, zu motivieren, Anführungszeichen, zu zwingen, zu loben, zu kritisieren, und der macht es nur, um Kritik zu vermeiden oder Lob zu bekommen, dann bist du eben nicht mehr im Bereich Autorität, weil da keine Freiwilligkeit mehr ist. Er erwartet Lob oder Anerkennung oder einen Bonus dafür, dass er etwas tut, oder er versucht, Kritik zu vermeiden oder irgendwas anderes zu vermeiden. Und wenn dieser Mensch das nur aufgrund dieser Bedingungen tut, dann sind wir im Bereich Macht und Zwang. Mhm. Und das ist hauchdünn natürlich zu Gewalt.
Genau, und jetzt fand ich es interessant, jetzt hast du ja Gandhi mehrfach erwähnt und ich stand mal in seinem Ashram in Ahmedabad. Ja.
Da war ich noch nicht.
Ja, das kann man besichtigen, wirkt sehr museal. Auf jeden Fall stand ich irgendwann in seiner Dusche. Ja. Also Gandhi hat jeden Tag geduscht, man kann in dieser Dusche stehen. Warum schicken die einen da rein? Weil der hatte dann immer so ein Schild vor sich mit so Sanskrit-Sprüchen. Er war ja so ein bisschen so ein Superdisziplinierter, der dann keine Zeit verschwenden wollte, sodass er auch während der Dusche noch seiner Disziplin und seiner Ausrichtung nachgeht. Und da stand jetzt ein Wort drauf, das mir dann hab übersetzen lassen und dann meint, ja, das ist Sanskrit, ich weiß ja nicht mehr wie im Original, Arabanga oder so, ne? Und das steht für Liebe. Aber das ist eine bestimmte Art der Liebe. Ja, da haben wir so im Englischen kein Wort für. Das ist so die Liebe zu allem verbunden mit dem Leben selbst und so, ne? Ja, da haben wir kein Wort für. Aber was mir so deutlich wurde, Gandhi hat ja nicht nur die Autorität bekommen, weil er schlaue Sprüche gesagt hat, sondern weil er verbunden mit was war und geborgen in was war. Und andere Leute sagen ja, da bin ich auch drin geborgen, in einer anderen Idee von Menschsein, in einer anderen Idee von Solidarität und Miteinander. Ne? Und das ist, vielleicht würdest du dazu Feld sagen, ja, aber es braucht ja diesen Raum, dass wir etwas Ideelles haben, etwas Emotionales, etwas Fühlbares, etwas, wo wir resonieren und sagen, ja genau, da sagt meine Emotion ja, mein Fühlen sagt ja, und dann entwickle ich auch so eine Kraft zu sagen, ich widerstehe dieser Macht und dieser Gewalt. Es braucht ein einbindendes Feld, wo wir uns geborgen drin fühlen. Und wenn wir das nicht haben, dann geben wir die Macht irgendwelchen Idioten.
Und deswegen ist tatsächlich Führung, wie auch immer man sie organisiert, ist so wichtig. Und zwar auch Menschen, die sie verkörpern. Und ich meine jetzt wirklich auch verkörpern in der Wahrhaftigkeit. Da war Gandhi ja auch sehr wichtig, die Wahrhaftigkeit in seiner Arbeit. das spürbar war, und zwar körperlich spürbar, und da komme ich gleich noch zu der Feldtheorie oder Feldtheorien, dass das körperlich spürbar war, dass es wahrhaftig ist und dass es diese Möglichkeit gibt. Und das nennt man im feldtheoretischen Slang, könnte man sagen, Interkorporalität. Das bedeutet also, wir verkörpern etwas, und das kann man auch nachweisen. Luc Gionpi hat das nachgewiesen mit seinem feldtheoretischen Ansatz und eine japanische Feldtheorie, die ich nutze, von Shimizu Hiroshi, Biochemiker, der das neuronal nachweisen konnte. Wir sind über unsere körperliche Präsenz miteinander verbunden, aber erstmal lose gekoppelt. Und durch Interaktion, Kommunikation, nehmen wir das, was wir schon über unsere Körper wahrnehmen. Das kann jeder ja beobachten im öffentlichen Raum. Ja, du gehst an Leuten vorbei und auf einmal spürst du etwas. Egal ob abstoßend oder anziehend oder selbst neutral ist ja auch etwas oder indifferent, wie man so schön sagt. Du weißt noch nicht, wie fühlt sich das denn an? Irgendwas fühle ich, aber ich kann es noch gar nicht sagen. Weder positiv noch negativ. Ist ja auch ein Affekt. Das spüren wir körperlich noch, bevor wir überhaupt miteinander sprechen. Und das ist die Feldwirkung, das ist Interkorporalität durch unsere Körper. Und das wiederum wirkt schon, bevor wir überhaupt miteinander in Kontakt kommen, hat das schon eine Wirkung auf unsere Beziehung. Und die Beziehung, die wir dann gestalten, die schon vorbeeinflusst ist, also Shimizu Hiroshi nennt das primäres Paar, das ist die Unverbundenheit des Seins miteinander. Dieses primäre Paar wird dann durch das sekundäre Paar, also die Kognition, die Sprache, wird das wieder getrennt. Also man könnte sagen, die Trennung entsteht durch Sprache und Bewusstsein und Kommunikation. Und die Verbundenheit, die ist ohne Sprache immer da, weil wir sind. Weil wir einfach auf dieser Erde existieren mit den ganzen Brüdern und Schwestern von Pflanzen, Tieren und so weiter, sind wir alle verbunden. Das können wir aber nicht wahrnehmen. Und sobald wir es in unser Bewusstsein heben, trennen wir uns davon. Und das Bewusstsein ist der Konvergenzpunkt dieser zwei Feldtypen, könnte man sagen, ne? Der bewussten Verbindung und der unbewussten Verbindung, die immer da ist. Und das ist das möglicherweise, was Gandhi auch ausgestrahlt hat, Luther King, was viele auch Führungskräfte ausstrahlen, weil sie etwas verkörpern. Ich meine jetzt nicht Charisma. Charisma ist wieder eine Zuschreibung, das ist wieder Kognition, sondern einfach eine verkörperte Feldwirkung, ein Angebot auf körperliche Verbundenheit, die resoniert mit anderen. Und das ist sicherlich der entscheidende Punkt bei dem Thema Feld, Wirkung, Liebe, Verbundenheit, wie auch immer du das nennen willst, die wichtig ist für Führung. Und da, wenn wir da Modelle haben, und jetzt sind wir beim Thema Autorität, wenn wir da Modelle haben, die das verkörpern und immer mehr, nicht nur einer, dann sind wir wieder im Heroischen und im Charisma und man muss dem nachlaufen mit der Sandale, ne, Life of Brian, er hat die Sandale und so. Nein, das nicht. Wenn du, und das ist die Idee der transformativen Autorität, immer mehr Menschen in Co-Führung zu bekommen, dass immer mehr Menschen diese Feldwirkung erzeugen können. Durch ihr Bewusstsein, durch ihre Haltung. Dann weitet sich das Feld aus und dann können wir das besetzt halten und nicht den autoritären Kräften überlassen, weil die verkörpern das auch.
Ich finde das hochinteressant, was du sagst, weil das deckt sich auch sehr mit dem Haltungsmodell, dass wir ja so in Sprache existieren. Und dadurch kommt es zu so einer Art Weltdopplung und auch mit dieses getrennte Wahrnehmen, ich als Geschichte, ja, als einfache Geschichte, die schutzbedürftig ist, als autoritäre, feudale Geschichte. Und dann kommt ja der reflektierende Verstand rein, die Vernunft, die sich versucht, das alles rational zu erklären. Und mit der vierten Perspektive des Sich-Beobachtens, eben dem Fühlen, dem bewussten Fühlen, ja, merken wir so, ah ja, okay, ich bin ja viele und ich bin ja Beziehungswesen und sehe so meine Musterhaftigkeit und meine Subjektivität. Und jenseits des Modells gibt es ja dann noch das, was sich transpersonal nennt, wo du eben in diese Resonanz kommst vor die Sprache. So als würdest du die Sprache einmal durchlaufen, um sie dann zu erkennen, als was sie ist, ein Informationsträger, der sich aber zwischen dir und die Welt stellt, um dann wieder so einen ursprünglichen Selbstkontakt mit deinem Einssein mit der Welt hast, ne? Und deinen Brüdern und Schwestern im Geiste, ne? Und da glaube ich schon, dass Menschen da zum einen Referenzerlebnisse haben können, so Leuchtturmerfahrung, die dich ja in dieses Unbekannte reinschmeißen. Also ich frage oft auch in so einem Seminar, kennt ihr das? Ja, wenn ihr irgendwo mal so in der Natur gestanden habt, so ungewöhnliche Momente und buff, und du hast diese andere Art von Sinn und Autorität und auch die Wahrnehmung von etwas sehr Machtvollem, was eben jenseits der gesellschaftlichen Konstrukte existiert. Ja, jetzt kannst du sagen, die Macht der Liebe, die Macht der Verbindung, die Macht des Lebens, wie immer das die Einzelnen erfahren. Ja. Und da, glaube ich, liegt auch eine Riesenkraft drin, diese Referenzerfahrung irgendwie als relevant in Resonanz miteinander zu bringen, um sich darauf beziehen zu können, ja, wo wir eben nicht absaufen in den Newsartikeln und der macht jetzt dies und der ist mächtiger als der, weil du merkst, ja, das ist ja mehr Ohnmacht als alles andere. Ne?
Und jetzt kommen wir aber vielleicht ein interessanter Punkt wieder zum Thema Macht auf einer übergeordneten Ebene. Das ist die sogenannte epistemische Macht, die Macht in Wissensstrukturen. Was ist denn wahr? Was dürfen wir als glaubwürdig ansehen und was nicht? Und das hat viel mit Kolonialismus und Rassismus zu tun. Und wenn wir uns das anschauen, darf ich denn sagen, dass ich, ne, wir sind jetzt beide Männer und wir kommen aus einer bestimmten Zeit, so da war Fühlen für Männer eher komisch. Und es gibt ja noch viele Leute, die wollen das auch wieder zurückdrehen, weil damit kannst du Leute gut zu Soldaten und Kriegern machen, die einfach sich abschlachten lassen auf irgendwelchen Feldern und eben keine Empathie mehr entwickeln und Mitleid und Mitgefühl entwickeln. So, und diese Narrative, könnte man auch sagen, diese Wissensstrukturen, die sind auf einer ganz subtilen Ebene, und das erleben wir ja gerade, wie medial gekämpft wird darüber und ein Herrschaftsmodell, ein narratives Herrschaftsmodell entwickelt wird, um ja nicht Dinge zu legitimieren, dass die wahr sein dürfen, dass man auch fühlen kann, dass man auch sowas ausdrücken kann und nicht für verrückt erklärt wird, sondern sagen, es könnte auch so sein. Das stimmt. Oder ich habe solche Erlebnisse, auch als Mann beispielsweise, um jetzt mal das Stereotyp zu bedienen, dass Männer nicht fühlen, was natürlich totaler Bullshit ist, weil wir biologisch, psychobiologische Wesen sind. Wir fühlen genauso wie alle anderen auch halt anders, ja, so wie jeder Mensch anders fühlt. So ist es nun mal. Das heißt, das ist auch eine Machtform, die wir gerade sehen. Und das ist der Kampf, der gerade, und das ist wirklich ein Kampf, und das ist auch epistemische Gewalt, da hat eine Frau Brunner zugeschrieben, epistemische Gewalt, die versucht, diese Wissensstrukturen für Diskriminierung, für Ausgrenzung, für Beschämung zu nutzen, zu diskreditieren und so weiter. Über diese Machtform müssen wir auch, also da müssen wir auch hinschauen. Das ist ja auch Teil meiner Forschung gewesen. Also die epistemische Macht verteilen auf Co-Forschende. Das ist, dass ich nicht der große Autoritätsforscher bin, der jetzt genau das Forschungsdesign kennt. Natürlich habe ich eine Ahnung davon, aber die anderen bringen sich mit ein und können hinterfragen und können mich auch beeinflussen und sagen, naja, das würde ich vielleicht anders machen und so weiter. Damit mache ich meine epistemische Macht, die sich in Strukturen, in Wissensstrukturen bildet, in welche Referenzen gebe ich denn überhaupt aus? Also ich habe eine unglaubliche Macht in solchen Positionen, auch als Seminarleitung oder was auch immer. Da kann ich auswählen, welche Literatur ich zur Verfügung stelle. Und das ist epistemische Macht. Das ist Macht über Wissensstrukturen. Das ist auch ein zentraler Punkt, da mal hinzugucken, auch in der Wissenschaft. Wer hat denn da welches Interesse und wer sichert sich da seine Felder und ist kritisierbar oder nicht? Ja.
Ja.
Da sind wir wieder noch bei anderen. Aber das ist genau der Punkt. Ja. Also dürfen wir auch andere Wissensformen zulassen?
Ja, ich muss jetzt gerade dran denken, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war ein Artikel im Manager-Magazin zu Psychedelika über das Evolut-Institut von Christopher Kabakis, der auch hier mal im Podcast war, wo man jetzt ja so anfängt, ach, es könnte ja vielleicht mal interessant sein, so eine Referenzerfahrung zu haben in anderen Räumen, ja, in anderen Wahrnehmungsräumen, die vielleicht sprachlich nicht so erklärbar sind, was wir kulturell immer verboten haben. Obwohl alle, die es mal gemacht haben, sagen, ach, war spannend, war lohnenswert. Ne? Aus irgendeinem Grund, alle, die Erfahrung nicht gemacht haben oder einige davon sagen, nee, ist verboten. Und dass das jetzt im Manager-Magazin angekommen ist, fand ich dann auch interessant, dass man doch so merkt, nee, wir brauchen jetzt mal andere Zugänge, sonst wiederholen wir einfach das Alte, von dem wir auch wissen, dass es wahrscheinlich nicht ohne Gewalt auskommt oder schon extrem gewalttätig ist, ja, wenn wir genauer hingucken.
Und das ist, ich zitiere immer gern einen englischen Hirnforscher, Anil Seth, der sagt, Denken sind kontrollierte Halluzinationen. Aufgrund seiner Forschung, weil letztendlich, und das findet sich ja auch in anderen Zusammenhängen, dass unser Denken ja nicht die Wahrheit ist. Also, oder hat nicht Heinz Erhardt gesagt, man soll sich selbst nicht alles glauben oder so? Irgendjemand hat das gesagt, das fand ich so einen schönen Aphorismus.
Ich habe gestern einen schönen Spruch dazu gehört, wenn wir beide ehrlich sind, ist das noch nicht die Wahrheit.
Ja, das ist auch schön. So, das bedeutet also, und jetzt kommt der Punkt wieder, Und dazu dienen ja auch Erkundungsaufstellungen. Sie ermöglichen uns, sie erlauben uns regelrecht, ja, über eine auch verkörperte Erfahrung. Du hast ja auch gesagt, du hast da Fortbildung bei Georg Müller-Christ gemacht. Das heißt, du erlebst, es könnte auch anders sein und es fühlt sich auch anders an. Das heißt ja nicht, dass es wahr ist automatisch oder genau so ist, aber es könnte auch so sein, weil ich kann es fühlen. Und was ich fühlen kann, muss ja irgendwie zumindest für den Moment eine Realität sein. Genauso wie ich das andere fühlen kann. Und diesen Reichtum in, es könnte auch anders sein, ob man das jetzt mit psychedelischen Drogen macht, da zucke ich ein bisschen zusammen so. Meine Frau, die ist Ärztin und dann denke ich mir so, oh, also ist das so kontrolliert und kann da nicht auch Nebenwirkungen sein und so weiter, aber das ist mal noch was anderes. Aber der Punkt ist im Denken und deswegen habe ich Analyset nochmal hervorgebracht. Denken sind kontrollierte Halluzinationen. Ja, warum denn nicht mal auch anders halluzinieren und mal sagen, es könnte doch auch so sein. Wie würde sich das anfühlen und was wäre dann? Also in diesen Gestaltungsraum zu gehen, das zu kultivieren, kommen wir nochmal zum Thema Autorität zurück und Macht, das zu ermöglichen, ist auch Aufgabe von Führung. Also nicht zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, ob das jetzt Führungskräfte machen oder Mitarbeitende, haben wir dahingestellt, sondern sagen, es könnte auch ganz anders sein. Lass uns mal experimentieren damit, lass es uns mal ausprobieren. Das zu kultivieren ist auch Aufgabe einer Autoritätsfunktion und es nicht abzumoderieren oder zu negieren oder lächerlich zu machen oder ne, das, was wir vielleicht auch beide in Schule erlebt haben und so weiter. Also.
Und da, finde ich, hast du auch sehr schöne Beispiele in deinem Ansatz. Also es braucht, sagen wir, eine Führung, die dazu bereit ist, Macht zu teilen, sich in Frage zu stellen. Und eine meiner Grafiken, wenn ich über Haltung erzähle, ist immer so, wo Macht immer kleiner wird und am Ende wird sie geteilt. Ne, so, wo du gehst von der Positionsmacht zur Rollenverantwortung, die dann eben auch wechseln kann, ist ein bisschen schematisch, aber verdeutlicht das so. Aber du beschreibst ja auch Verhaltensideen zur Anreicherung auf dem Weg zur transformativen Autorität. Und als ich die so gelesen habe, habe ich gedacht, ja genau, das ist so die Nachreifung in den Haltungen und auch die Bedürfnisse von verschiedenen Haltungen nach Sicherheit, nach Beziehung, nach Zugehörigkeit, nach Verstandeserklärung, nach menschlicher, nach kooperativer, nach dialogischer Natur, die halt noch manchmal fehlen die Kulturpraktiken, das erlebt zu haben. Wir wissen ja nicht, wie es sich anfühlt. Und dafür braucht es dann Kontexte, um diese Verhaltensmuster halt neu zu leben zu können. Ne?
Das freut mich total. Du hast gesagt, wir brauchen andere oder neue Kulturpraktiken. Mhm. Das ist der ganz zentrale Punkt, weil wir, und das ist jetzt wieder das Transformative, diese Formen, diese Verhaltensideen, die ja keine Vorgaben sind, deswegen heißen sie Verhaltensideen, die reichern die Autoritätsbeziehung an und daraus kann dann durch diese Verhaltensideen, die ich dann entsprechend meiner Persönlichkeit, meines Wissens, meines Umfeldes irgendwie, dem muss ich irgendwie Gestalt geben. Und wenn ich damit die Autoritätsbeziehung anreichere, die Machtbeziehung anreiche, die Führungsbeziehung anreichere, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Neues emergiert, was Andersartiges, um noch vorsichtiger zu sein, vielleicht ist es gar nicht neu, aber was anderes emergiert, entsteht, aus dem Zusammenwirken heraus, was ich vorher nicht planen kann. Mhm. Das heißt also, ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass ich Überraschungen erzeuge in der Zusammenarbeit von Führung. Und sich auf diesen Prozess einzulassen, mal zu sagen, ich mache mal was anderes, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass das die Führungsbeziehung in Richtung Freiwilligkeit und Gleichwertigkeit transformiert. Das ist ja der Ansatz. Das kam ja von Heim Oma und Arist von Schlippe in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das kann man zeigen. Also das zeigen die empirisch und auch evident in Kontexten von Erziehung und Jugendarbeit und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, und das wird ja die folgewissenschaftliche Arbeit sein von mir, kann ich das auch empirisch zeigen, nicht nur hervorbringen, das habe ich jetzt getan, kann ich das auch empirisch zeigen im Alltag. Also zeigen sich diese Phänomene, lassen die sich mehr oder weniger wiederholen im Sinne von, dass ich die systematischer erzeugen kann. Ja, sie werden immer anders sein. Ich kann sie nicht reproduzieren, weil jede Situation, das wissen wir alle, die sich mit Menschen beschäftigen, die kannst du nicht wiederholen. Die sind immer einmalig. Aber kann ich die systematischer erzeugen? Das spräche ja dann dafür, dass da irgendwie was dran ist. Und das ist diese Idee dieser Verhaltensideen.
Ja, das finde ich total spannend und das deckt sich ja auch mit hypnosystemischen Ansätzen, ja, dass du eben Dinge nicht machen kannst. Also so, jetzt sind wir alle mal so, da bist du ja wieder Autorität, aber die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, Rahmenbedingungen verändern, Dinge auch lassen. Ja, und dann gibt's ja noch die andere Schiene, die Wahrnehmungsfilter, die eben sagen, nee, geht nicht, kannst du vergessen. Die man auch wieder haltungsspezifisch ja abbilden kann, so, nö, da muss der starke Mann kommen, das haben wir immer schon so gemacht, das kann man gar nicht wissen, das müssen andere entscheiden, ja, und die wir alle kennen, die sich auch wieder konstrukthaft, Musterhaftigkeit beschreiben lassen. Und da braucht es ja dann eine Unterschiedsbildung. Und das ist so mein Take auch von der Arbeit mit dem Modell der Haltung, dass wenn du das vorstellst, Unterschiedsbildung einfacher stattfinden, dass sie eher sehen können, ach guck mal, da handeln wir doch ganz schön feudal. Mhm. Ach guck mal, da verkindlichen wir uns, ne, und laufen von der Verantwortung weg. Ach, und hier sind wir nur am Recht haben. Ne? Und dass die Modelle halt dieses eigene Verhalten oder das Filtern transparenter macht, und damit auch so ein bisschen, davon weniger, davon mehr. Also so eine Unterschiedsbildung erzeugt, die einen dann sagt, ja, sind wir gerade in Macht oder Autorität zum Beispiel. Ne?
Und diese Unterschiedsbildung, ich habe nochmal gerade geschaut auf meinen Titel, den ich mir nicht merken kann, der DIS, Potenzial transformativer Konfliktbearbeitung, das wusste ich noch ganz so. Natürlich weiß ich das, aber es ist einfach ein langer Titel. Und das ist ja gar nicht das Wesentliche, aber diese Unterschiedsbildung entsteht ja durch Konflikte. Das heißt also, es sind Wahrnehmungskonflikte, die wir da austragen. Und das, was viele in der Praxis sagen, wenn ich da Organisationen begleite, zwei sind das aktuell, da gibt es Menschen, die sind sehr autoritär sozialisiert worden und die erleben dann die Haltung von Leitungskräften oder Führungskräften in einer gelasseneren Aufmerksamkeit. Also nicht in einer invasiven, sehr stark präsenten Form, sondern eher in einer gewährenden. Menschen, die sehr autoritär sozialisiert wurden, erleben das als Anti-Autorität, obwohl es das gar nicht ist. Das heißt, die können diese Art von Führung gar nicht als Führung interpretieren, weil ihre Wahrnehmungsfilter oder ihre Landkarten, könnte man sagen, das gar nicht wahrnehmen können, obwohl es da ist. Und andere, die bisher vielleicht eher anti-autoritär geführt wurden, weil sie machen konnten, was sie wollten, wenn dann die Führungsintensität erhöht wird und eine Führungskraft aufgrund ihrer Autoritätsfunktion verpflichtet ist, zum Beispiel Grenzen zu ziehen, weil Gewalt droht, weil Entwertung stattgefunden hat, weil Ziele bedroht sind, die so nicht vereinbart waren, gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Also wenn eine Führungskraft die Führungsintensität erhöht und Grenzen markiert, dann erleben Menschen das häufig sofort als autoritär, obwohl es das noch gar nicht ist, weil sie bisher gar nicht erlebt haben in ihren Landkarten, wie es ist, mit jemandem mal in Reibung zu gehen. So, und diese Wahrnehmungskonflikte, das habe ich auch tatsächlich 2015 in der ersten Auflage sofort schon geschrieben. Diese Wahrnehmungskonflikte sind Teil der Transformation. Also sich darüber auszutauschen, und auszutauschen meine ich wirklich im besten Sinne des Verhandlungsprozesses. Ja, also welche Reibungsflächen haben wir? Und ihr habt ja da diese Wahrnehmungsfilter eben auch benannt in eurem Modell. Sich darüber auszutauschen, und jetzt kommt der Wissenschaftler von mir, und da noch eine Öffnung zu haben und zu sagen, es gibt sicherlich auch noch Wahrnehmungsfilter, die haben wir noch gar nicht beschrieben. Die sind aber total wichtig. Und lass uns mal gemeinsam vielleicht welche erstellen. Ja, das ist dieses Emergierende daran. Das wäre spannend, weil dann geht es auch nicht um Zuschreibung. Aha, wir haben jetzt den oder wir haben den, dann können wir uns wieder zurücklegen und machen weiter wie bisher. Nein, gibt es denn vielleicht noch einen neuen Filter, den wir noch gar nicht benannt haben, sondern den wir gerade miteinander entdecken für unsere Organisation, für unsere Führungsbeziehungen und so weiter. Das wäre spannend, darüber sich zu unterhalten. Und dann sind wir in einem Transformationsprozess. Dann bildet sich etwas Neues, eine Gestalt, aber über eine Konfliktbearbeitung und nicht über, wir reden mal nett miteinander. Ne? Das wissen wir alle, die schon ein bisschen länger auf der Welt sind. Es bewegt sich meist erst, wenn Energie und Konflikte da sind. Ansonsten,
klar.
Ja, und es ist nicht böse. Bleiben wir in unseren Strukturen, weil das energiesparend ist für unser Gehirn. Also
genau, die Übergänge sind krisenhaft und sie brauchen emotionale Energie. Weil da sind die Umdeutungsprozesse, ja, die Sinngebung, die vorher, ne, das passt so, ist so, ne, musst du halt mal Zähne zusammenbeißen. Ne? Und irgendwann merkst du, wie Zähne zusammenbeißen, tut weh. Ne? Und dann kommst du ja in die Krise, weil, und das fand ich auch interessant, hat mal einer gesagt, wenn du widersprüchliche Gefühle in dir fühlst, die nicht mehr kohärent in Ausgleich zu bringen sind von deinen Erklärungen, Also ein Teil von dir denkt also so, ein Teil von dir oder fühlt so, ein anderer so. Und in diesem widerständigen Aushandlungsprozess entsteht dann die Haltungserweiterung. Ja? Und wenn du jetzt mal visionär denkst, ja, ich finde deinen Ansatz super, ja, das müssen wir unbedingt verbreiten und auch Teil von Führung machen, da drüber nachzudenken. Und du hast ja auch, du sagst ja, kleine Schritte gehen und man kann mit Verhaltensexperimenten machen. Das ist jetzt auch nicht eine Sache von übermorgen, ja, sondern wir brauchen eine ganz viele Kulturpraktiken, Räume der Besprechbarkeiten, sichere Räume, Verhaltensexperimente, Dinge mal ausprobieren, geschehen lassen, was sich auch total denkt mit dem Ansatz von Haltungserweiterung. Wo wäre denn so deine Vorstellung, was könnte denn emergieren, ja, wenn wir uns so mal in 20 Jahren unterhalten würden und man würde sagen, na und Frank, 20 Jahre später nach deiner Doktorarbeit?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir so noch nie gestellt und die wurde mir auch noch nicht gestellt. Deswegen rattert es jetzt ganz schön in mir.
Du kannst ja mit einer Regnose machen. Stell dir vor, alle deine Sachen sind erfüllt. Wie bist du da hingekommen? Oder wie ist die Welt da hingekommen?
Mir fällt gerade ein Satz ein aus der Diss, die ich geschrieben habe in Bezug auf, ich weiß gar nicht, ob das unter Ausblick geschrieben habe oder so. Aber da steht drin, dass Konflikte nicht zwangsläufig immer in Handlungseinschränkungen führen. Weil die Konfliktdefinition, die ich von Aris von Schlippe nutze, weil die auch wirklich sehr, sehr gut ist. Also nicht nur, weil er mein, könnte man sagen, zweiter Betreuer ist der Doktorarbeit und Begründer der neuen Autorität und so weiter, und weil ich ihn einfach extrem schätze und wir jetzt auch schon länger zusammenarbeiten. Aber so, es ist auch fachlich, finde ich das natürlich hilfreich. Das hätte ich auch eine andere genommen. Ist es ja, sich ein Konfliktsystem irgendwann entwickelt, was die Handlungsfähigkeit immer wieder einschränkt, weil man sich gegenseitig negiert. Ja, also man widerspricht sich immer mehr, das schaukelt sich auf, das wird immer enger, der Handlungsraum, und es entwickelt sich ein eigenes System aus sich selbst heraus, was eher die Menschen führt, statt die Menschen den Konflikt, könnte man sagen. Also der Konflikt führt fast schon das Thema. Und meine Vision wäre, dass über eine andere Erkenntnis- und Haltungsstruktur, und ich erlebe da schon auch in den Fällen, wo ich im Einzelcoaching bin oder auch in der Begleitung von Organisationen stellenweise, erlebe ich schon so nach 3 bis 5 Jahren, taucht das meistens auf, dass Menschen Konflikte nicht sofort mehr als Handlungseinschränkung erleben und damit den Raum weiter offen halten. Das bedeutet nicht, dass es keine Konflikte mehr gibt, aber die Art des Umgangs mit den Konflikten verändert sich, der wandelt sich. Dass es natürlich immer noch welche gibt, die zu Handlungseinschränkungen führen, ist klar. Aber es ermächtigt und ermöglicht den Menschen, und da würde ich wieder das Thema Ermächtigen nehmen, sie ermächtigen und autorisieren sich selbst, den Konflikt zu bearbeiten außerhalb von Handlungseinschränkungen. Mhm. Und dann würde, und jetzt bin ich mal ein bisschen keck, aber du hast ja nach Visionen gefragt oder kontrollierten Illusionen, dann könnte man sagen, dann braucht es diese Form der Definition von Aris von Schlippe für den Konflikt nicht mehr. Zumindest gilt er dann nicht mehr vielleicht für jeden Konflikt, sondern wir bräuchten sogar eine neue Form von Konfliktdefinition. Das wäre doch eine Vision, oder?
Du weißt, was ich machen werde, und das ist ja manchmal mal so ein schönes Spiel, ChatGPT zu fragen. Simuliere ein Gespräch zwischen Frank Baumann-Habersack und einem Philosophen im Jahre 2060 rückblickend auf die transformative Autorität und welche Ansätze sich daraus entwickelt haben. Die Gespräche, die dann generiert werden, teilweise zieht es dir die Schuhe aus, so gut sind die.
Ja, wobei, da bin ich ja misstrauisch. Ja, auch
Wissenschaft. Da darfst du ja sein.
Naja, weil ich finde das anregend. Ich würde nur gucken, welche epistemologische Grundlage liegt denn der Algorithmusprogrammierung von ChatGPT zugrunde und reproduziert nicht die Art der Generierung der Daten, reproduziert das nicht etwas und simuliert, natürlich simuliert ChatGPT was oder KI-Systeme, aber reproduzieren die nicht eher die epistemologischen und vielleicht sogar ontologischen Datenstrukturen der Programmierer und des strukturellen Machtumfeldes, in dem sich diese Programmierbutze befindet? Und wo zeigen sich diese Texturen in der Antwort von ChatGPT? Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also
du, ich probiere es aus, ich schick's dir und stell es vielleicht mal bei uns in die Community, Haltung erweitern.
Schick mir das bitte auch mal. Ja, also das
ich bin da teilweise derart überrascht worden,
weil du kannst dir auch prompten und sagen, also es sind zwei dialektisch geschulte Philosophen, die sich mit Ich-Entwicklung auskennen. Also du kannst den Charakter framen, wer da redet. Du könntest natürlich auch sagen, es ist ein Gewaltherrscher, der mit dir redet. Du kannst ja Akteure nehmen, wie du willst. Und entsprechend dem Framing generiert er einen Text. Und ich fand es sehr inspirierend. Aber schauen wir mal, ich lasse mich mal überraschen.
Also ich will nicht verstanden wissen, dass ich KI nicht wichtig finde. Oder so. Das ist, wir nutzen das ja auch an der Uni Bremen tatsächlich für Resonanzinstrumente.
Genau.
Das ist ganz hervorragend, weil es eben auch neue Kulturpraktiken erzeugen kann, wenn du das als eine Resonanz für dich selbst, deine Gedanken. Also es ist wie so ein Spiegel. Du kannst dich sozusagen spiegeln lassen und mal gucken, welchen Bias erkenne ich von mir selbst darin. Ja, und das ist doch großartig. Das ist hervorragend. Ja.
Und was wir beide selbst noch nicht denken konnten, und das ist ja auch Teil des Experimentes,
weil wir
gesagt haben, wir machen diesen Podcast mit dir zweimal. Jetzt habe ich den heute gemacht und jetzt machen wir noch eine Aufnahme, wo Susanne mit dir spricht. Und wir wissen beide von nichts, weil wir das Thema einmal aus weiblicher, aus männlicher Perspektive beleuchten wollen. Unglaublich, weil wir beide wahrscheinlich noch 3-4 Stunden weiterreden könnten, weil es halt so relevant und wichtig ist. Und ich glaube auch dieses, wie können wir ermutigende Bilder finden, da eben einen ersten Schritt zu gehen, einen nächsten Schritt zu gehen Richtung Verhaltensideen zur Anreicherung von transformativer Autorität. Und vielleicht ist das so die Verbindung, ja, die Geborgenheit, dass wir merken, hey, das Leben hat was Besseres verdient als Gewaltherrschaft. Ne?
Ja.
Wir könnten zu was anderem kommen, wenn wir uns da anders besinnen. Ne?
Ja, und das ist vielleicht gibt es eine hoffnungsvolle Botschaft, das ist evolutionär nicht vorbestimmt.
Mhm.
Und das ist doch großartig. Also da wirklich zu sagen, wir können ein bisschen mitmachen, ob es wirklich was bringt oder ob es nur eine kontrollierte Illusion ist, ist auch egal. Aber für den Moment fühlt es sich einfach gut an. Und wenn wir allein wieder da auf der Feldseite sind, wenn wir gute Gefühle, und das ist jetzt gar nicht transzendierend gemeint, wenn wir gute Gefühle in unser nächstes Feld umbringen, ja, das kennen wir alle, das wirkt. So, also ich bin dann eher dafür, wenn ich schon wählen kann.
Ja. Da hoffe ich auch, dass wir die Hörerinnen inspirieren können. Ja, und darum geht es ja auch, Entwicklung als Einladung zu sehen, nicht als Besserwisserei.
Ja.
Und da finde ich deinen Ansatz absolut inspirierend. Wir kommen morgen nochmal zusammen dann für eine Metareflexion zu dritt. Aha. Ich bin gespannt.
Wirklich cooles Experiment.
Ich danke dir für heute und ich schicke dir gleich mal meine Vision aus der Zukunft zu.
Danke, Martin. Danke.
Bye, bye.
Tschüss.
Ja, liebe Hörerin, das war Teil 1 unseres Experimentes, mein Gespräch mit Frank. Und Susanne, wir haben ja mittlerweile auch beide Gespräche gehört. Ja. Was ist dir denn auch aufgefallen? Was war jetzt unterschiedlich, was war gleich bei unseren beiden Folgen?
Ja, der Anfang war bei uns beiden vielleicht auch nicht überraschenderweise gleich. Wir haben ihn beide gefragt, wie er denn zu diesem Thema gekommen ist. Und das war's auch schon, denn dann haben sich unsere Wege sofort getrennt. Wir haben völlig andere Fragen gestellt, auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Deine Ebene, die war wesentlich mehr bezogen auf die Konstrukte, die wir im Kopf haben, um überhaupt Multiperspektivität zu verstehen, wie das mit den Haltungen zusammenhängt, diese Konstrukte, die wir im Kopf haben, ein wunderbarer, fantastischer Ausflug in die Welt der Zusammenhänge, um wirklich das Gesamtpaket verstehen zu können. Und am Ende war das Spannende, dass wir zum selben Ergebnis kamen, dass wir uns mit dem Thema der Haltung wie mit der transformativen Autorität als Wachstumsgefährten verbunden fühlten. Und das war eine Kongruenz und eine Übereinstimmung, die uns zu dritt eigentlich froh gestimmt hat und zuversichtlich auch Lust auf Zukunft gemacht hat, gemeinsam auch an Visionen zu arbeiten oder an Utopien, die uns weiterbringen.
Ja, und nächste Folge hören wir dann dich mit Frank. Und ich fand es auch super, dass du jetzt viele Praxisbeispiele mit ihm besprechen konntest, wo er auch selber sagte, boah, da ist auch mal in die ganzen Gefühle reingekommen, die ihn auch während dieser Arbeit so beschäftigen und begleiten. Und am Ende deiner Folge die dann nächste Mal zu hören ist, reden wir dann auch mit Frank darüber, wie er dieses kleine Experiment wahrgenommen hat. Und als kleines Bonus haben wir auch noch mit der KI darüber geredet. Also freut euch auf die nächste Folge, wo Susanne mit Frank Baumann-Habersack über transformative Autorität redet.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.